Guten Morgen. Hier sind die Kurznews von SARS ist tot vom 26. August. Das KI-Morning-Update mit den wichtigsten Meldungen des Vortags. Auf dem Tisch liegen heute ein eigener Chip von OpenAI, eine Schriftart als Waffe gegen Scraper, DuckDB unter neuem Dach, zwei Wege zu lokaler KI und ein anonymes Modell mit chinesischer Herkunft. Fangen wir mit der Hardware an. OpenAI hat erste Messwerte zu seinem ersten eigenen Inferenzchip vorgelegt. Der heißt Jalapeno.
Inferenz meint dabei nicht das Training, sondern das Ausführen bereits trainierter Modelle, also der Teil, der jeden Tag Strom kostet.
Und was kann der Chip?
Im öffentlichen InferenceX-Benchmark erreicht er bei maximalem Durchsatz zwischen dem 1,5-fachen und dem 19-fachen an Leistung pro Watt. Verzeihung, dem 1,9-fachen, verglichen mit NVIDIAs GB200 und GB300. Bei der Ende-zu-Ende-Latenz nennt OpenAI Faktoren von 1,7 bis 3,6 niedriger, je nach Modell.
Getestet wurde mit welchen Modellen?
Mit GPT-OSS 120b, DeepSeek R1 670b und Kimi K2.5 1t. Die thermische Verlustleistung liegt bei 700 Watt. Dauerhaft aufgenommen wurden höchstens 550 Watt.
Das klingt nach einer Menge. Wie belastbar sind die Zahlen?
Es sind Herstellerangaben. Sie zeigen technisches Potenzial, ersetzen aber keine unabhängige Prüfung von Anschaffungskosten, Verfügbarkeit und Dauerbetrieb.
Warum ist Latenz hier so wichtig? Bei einem Chat wartet man eben eine Sekunde länger.
Bei KI-Agenten summiert sich das. Die führen viele Modellaufrufe und Werkzeugaktionen hintereinander aus. Da wird aus jeder Verzögerung ein Vielfaches. OpenAI nennt für die Zeit zwischen zwei ausgegebenen Tokens eine Verkürzung um den Faktor 2,7 bis 4,1. Für interaktive Arbeitslasten insgesamt 2,1 bis 4,1 mal mehr Leistung.
Und technisch? Ein Chip allein macht das ja nicht.
Richtig. OpenAI hat Chip, Speicher, Netzwerk, Systemsoftware und Rack-Infrastruktur gemeinsam entworfen. Der KV-Cache, also der Speicher für bereits verarbeiteten Kontext, kann gezielt nahe an den Recheneinheiten bleiben.
Interessant ist auch, wie schnell das Ding entstanden ist.
9 Monate vom ersten Design bis zum Tape-Out, also bis zum fertigen Entwurf für die Fertigung. KI-Modelle halfen beim Optimieren von Schaltungen und beim Verkürzen der Prüfzyklen. Mit Codex und GPT Astra wurden in 2 Monaten 3 Open-Weight-Modelle für den Chip optimiert. Bei einzelnen Rechenblöcken waren KI-generierte Implementierungen 1,5 bis 1,8 Mal schneller als handgeschriebene.
Bei einzelnen Blöcken, nicht bei ganzen Modellen.
Genau das betont OpenAI ausdrücklich.
Was heißt das für Unternehmen hier?
Vorerst nichts Direktes. Der Rollout läuft bis Ende 2026 in OpenAIs eigener Infrastruktur. Generation 2 ist in fortgeschrittener Entwicklung, Generation 3 in Vorbereitung. Spürbar wäre es über schnellere Dienste, stabilere Kapazitäten oder niedrigere API-Preise. Nur hat OpenAI zu Preisen bislang nichts gesagt und NVIDIA-Hardware bleibt weiter im Einsatz.
Die Kehrseite der vertikalen Integration.
Genau. Wer mehr Ebenen kontrolliert, kann Kosten senken. Für Kunden wächst dabei aber der Login, weil die Vorteile nur innerhalb der OpenAI-Infrastruktur wirken.
Nächstes Thema und es ist das kreativste des Tages. Eine Schriftart, die KI-Scraper anlügt.
Shield Font, entwickelt von Isake Seneda und Gabriel Abruccio. Menschen sehen den richtigen Text, ein einfacher Scraper liest aus dem HTML etwas anderes.
Wie funktioniert das?
Über Ligaturen. Das ist eine etablierte Schriftfunktion, die mehrere Zeichen zu einer gemeinsamen Form zusammenfasst. Shield Font macht das für ganze Wörter. Im HTML steht dann etwa Kartoffel. Gezeichnet wird für den Leser aber Pferd.
Und der Scraper bekommt einen grammatikalisch korrekten Satz mit falschem Inhalt.
So ist es gedacht. Deshalb keine Synonyme. Die ließen sich zurückübersetzen und kein Kauderwelsch, das wäre zu leicht erkennbar. Getauscht wird nach grammatikalischer Funktion, nicht nach Bedeutung.
Wie groß ist das Wörterbuch?
Knapp 12.000 häufige Begriffe, bis zu 3 Zuordnungen pro Wort. Pro Seite werden im Schnitt 24,5% der Wörter getauscht, bei inhaltstragenden Wörtern 45,8%. In Tests mit 6 öffentlichen Scraping-Pipelines lehnten Qualitätsfilter mehr als 90% der Seiten ab. Bei den akzeptierten Seiten waren noch knapp 20% der Wörter falsch.
Also entweder rausgefiltert oder als plausibler Unsinn im Datensatz.
Beides ist im Sinne der Entwickler, wobei auch das eigene Test sind keine unabhängige Prüfung.
Lässt sich das umgehen?
Ja. Wer die Seite vollständig im Browser rendert, ein Bild macht und den Text per Zeichenerkennung ausliest, sieht dasselbe wie ein Mensch. Das kostet nach Angaben der Entwickler etwa 5 bis 13 Mal so viel.
Für einzelne wertvolle Quellen also machbar.
Bei Milliarden Seiten verändert ist die Rechnung. Es ist eine Kostenbarriere, keine Sperre.
Und der Preis für die Betreiber?
Erheblich. Suchmaschinen, Screenreader, Übersetzungsdienste und Kopierfunktionen arbeiten ebenfalls mit dem HTML-Text. Falsche Indexierung gefährdet Sichtbarkeit und Menschen mit Screenreader bekommen möglicherweise andere Informationen als sehende Besucher. Im Dachraum kommt Barrierefreiheit als rechtliches Thema dazu. Ein flächendeckender Einsatz ohne Prüfung wäre riskant.
Klingt nach einem Werkzeug für ausgewählte Archive, nicht für die ganze Webseite.
Genau so ordnen es die Entwickler ein. Der eigentliche Engpass bleibt, unerwünschte Scraper von legitimen Maschinenzugriffen zu unterscheiden.
Weiter zu einer Übernahme im Datenbankbereich. Duck Labs, das Team hinter DuckDB, geht zu Amazon Web Services.
DuckDB ist eine eingebettete Analysedatenbank. Sie läuft direkt in der Anwendung, ohne separaten Datenbankserver.
Wann wird das wirksam?
Anfang September 2026. Finanzielle Details gibt es nicht. Das Team mit mehr als 30 Personen bleibt in Amsterdam und arbeitet weiter an DuckDB, DuckLake und Quack.
Die Frage, die alle Open-Source-Nutzer stellen, was passiert mit der Lizenz?
Die Kernprojekte bleiben unter der MIT-Lizenz. Die Rechte an Open-Source DuckDB liegen weiterhin bei der gemeinnützigen DuckDB Foundation, die schon bei der Ausgründung aus dem CWI entstanden ist. Lokaler Betrieb und Self-Hosting bleiben möglich, auch bei anderen Cloud-Anbietern. Niemand muss DuckDB über AWS beziehen.
Und die Governance?
Die Stiftung soll ein Technical Advisory Board erhalten, also ein technisches Beratungsgremium aus der Community. Außerdem soll der Erweiterungsmechanismus für signierte Erweiterungen Dritter geöffnet werden.
Warum interessiert sich AWS überhaupt für eine Datenbank, die Cloud-Dienste teilweise ersetzt?
Weil DuckDB stark im Umfeld des Objektspeichers S3 genutzt wird. AWS-Manager Andy Warfield spricht von breitem Einsatz bei S3-Kunden. Angekündigt ist eine neue Generation von Datendiensten auf Basis des DuckStack, ohne konkrete Produkte oder Preise.
Und die Wachstumszahlen des Projekts?
Mehr als 1 Million Downloads pro Tag, aufgebaut in gut 5 Jahren ohne Risikokapital. Nach eigenen Angaben stieß das Modell bei Support, Infrastruktur und Reichweite an Grenzen.
Bleibt der Interessenkonflikt?
Der ist strukturell. Die Hauptentwickler eines unabhängigen Projekts arbeiten künftig bei einem großen Cloud-Anbieter. Ob DuckDB gegenüber Azure und Google Cloud gleich neutral bleibt, lässt sich heute nicht beurteilen. Technische Offenheit verhindert keine faktische Bindung, wenn neue Funktionen zuerst für eine Infrastruktur optimiert werden. Wichtig sind deshalb Roadmap, Commit-Rechte und Abhängigkeiten von S3-Schnittstellen.
2 Meldungen zum Thema lokale KI. Zuerst Perplexity mit Portable Computer.
Da läuft der komplette Agent auf eigener Hardware. Sprachmodell, Inferenz, Planer, Werkzeugsteuerung und Dateiindex. Alles lokal auf NVIDIA-Hardware.
Ein Agent ist mehr als ein Chatbot.
Er plant mehrstufige Aufgaben, führt Schritte aus und bindet Werkzeuge oder Dateien ein. Gedacht ist es für Projektordner analysieren, Code prüfen, Dokumente zusammenfassen.
Welche Modelle?
Qwen 3.8-27b und PPLX-27b, eine nachtrainierte Qwen-Variante. Beide mit 27 Milliarden Parametern. NVIDIAs Nemotron 3.5 Lightning ist für später angekündigt.
Und wenn doch die Cloud gebraucht wird?
Dann erst nach manueller Freigabe. Das System soll den Kontext vorher auf sensible Informationen prüfen und anzeigen, was den Rechner verlässt. Das entfernte Modell erhält nur die freigegebene Anfrage.
Was kostet der Spaß?
Lokale Aufgaben verbrauchen keine Credits, aber ein Pro- oder Max-Abo bleibt Pflicht. Warum, hat Perplexity nicht erklärt.
Also eigene Rechenleistung und trotzdem laufende Anbieterbindung.
Dazu die Hardware. Start exklusiv auf NVIDIAs DGX Spark mit GB10-Chip und 128 GB gemeinsamem Speicher. Unverbindliche Preisempfehlung 4.700 US-Dollar. Später RTX-PCs mit mindestens 24 GB Grafikspeicher. Zuerst Linux, dann Windows.
Portable ist hier also nicht wörtlich zu nehmen.
Es heißt eher, dass der Agentenstack im eigenen Umfeld läuft. Für gewöhnliche Büro-PCs ist das nichts.
Und die Leistung?
Intern getestet mit 53 Aufgaben aus Recherche, Finanzanalyse und Dokumentenerstellung. Qwen erreichte 82,6%, PPLX 85,4%. Nicht unabhängig bestätigt. Bei anspruchsvollen Programmieraufgaben bleibt die lokale Lösung laut Perplexity hinter großen Cloud-Modellen zurück. Passt zum hybriden Modell. Routine bleibt lokal, Schwieriges geht gezielt nach draußen.
Der zweite lokale Kandidat kommt von IBM, Granite 4.2.
Eine Open-Weight-Familie, also mit herunterladbaren Modellgewichten. Drei Größen, 3, 8 und 30 Milliarden Parameter, alle mit einem Kontextfenster von 128.000 Token.
Das Besondere ist der Fokus auf Reasoning.
Laut IBM das erste Granite-Release mit dieser Ausrichtung. Reasoning meint hier kein Verständnis, sondern das Zerlegen einer Aufgabe in mehrere Schritte mit Zwischenergebnissen. Das kann präziser sein, kostet aber Rechenzeit und verlängert die Antwort. Zu bewerten ist also nicht nur Qualität, sondern das Verhältnis von Laufzeit, Hardware und Nutzen.
Sind alle drei Größen für Agenten geeignet?
Die 8B- und 30B-Varianten bekamen zusätzlich Agentic Reinforcement Learning, also Training auf Handlungsabläufe mit Werkzeugauswahl, Terminal, Websuche, externe Tools. Das 3B-Modell unterstützt Werkzeuge, wurde aber nicht so trainiert.
Damit ließe sich nach Aufgabe routen.
Genau, einfache Schritte klein, komplexe Anfragen groß. Das macht den Ressourcenverbrauch kontrollierbarer.
Und die Einschränkungen?
IBM nennt keine konkreten Hardware-Anforderungen und es liegen keine belastbaren Benchmarks gegenüber der Konkurrenz vor. Self-Hosting tauscht Tokengebühren gegen Infrastruktur und Betriebskosten. Wichtig auch, OpenWeight ist nicht automatisch Open Source. Welche Nutzungsrechte gelten, geht aus den Angaben nicht hervor. Vor dem produktiven Einsatz muss die Lizenz geprüft werden.
Letztes Thema und es ist ein Lehrstück. Das anonyme Modell OxAlpha hat einen Absender.
Das chinesische Unternehmen Z.AI bestätigt ist, dass OxAlpha eine Variante der GLM-Familie ist. Technische Analysen hatten vorher schon Übereinstimmungen mit GLM 5.3 gezeigt, besonders beim Tokenizer.
Der Tokenizer zerlegt Eingaben in verarbeitbare Einheiten, so etwas wie ein Fingerabdruck.
So funktionierte die Zuordnung. Bereitgestellt wurde das Modell am 20. August anonym und kostenlos über OpenRouter, dazu OpenCode und weitere Plattformen.
Und die Nutzung explodierte.
Am 21. August 27 Millionen Anfragen mit knapp 2 Billionen Token. Am 25. August 79 Millionen Anfragen und 5,8 Billionen Token an einem Tag. Insgesamt 295 Millionen Anfragen und 23,2 Billionen Token.
Platz 1 im Wochenvergleich, ohne eine ganze Woche verfügbar zu sein.
Genau. Technisch reizvoll war das Kontextfenster von rund 1 Million Token. Ausgaben bis 131.000 Token, Text, Bild und Video als Eingabe plus externe Werkzeugaufrufe.
Hält die Qualität dem Hype stand?
Nur teilweise. Ein früher Test mit 10 Aufgaben aus dem Benchmark DeepSWE ergab 80%, war aber zu klein. Im vollständigen Lauf mit 113 Aufgaben löste OxAlpha 66, also 58,4%. Damit liegt es etwa auf dem Niveau von Claude Opus 4.8. Die Spitze liegt bei Claude Opus 5 mit 74%, GPT 5.6 Sol mit 73% und Claude Fable 5 mit 70%.
Und das eigentliche Problem ist nicht der Benchmark.
Nein, in der anonymen Startphase war nicht erkennbar, dass Eingaben an einen chinesischen Anbieter gehen. Dazu konnten Prompts, Quellcode und Konfigurationsdaten gehören. Für Unternehmen im Dachraum ist das ein konkretes Compliance-Risiko, von der DSGVO bis zu Geheimhaltungsvereinbarungen. Ein Fall klassischer Schatten-IT. Der Entwickler klickt, Einkauf und Datenschutz erfahren nichts.
Was hilft dagegen?
Freigabelisten, technische Sperren für unbekannte Anbieter und eine Trennung von Testdaten und internem Quellcode. Der Name eines Modells ist keine Risikobewertung.
Und die Aussicht?
Z.AI will die Modellgewichte veröffentlichen, dann wäre eigener Betrieb möglich. Lizenzbedingungen sind aber unbestätigt und die Preise nach der einwöchigen Gratisphase sind unbekannt.
Wenn man den Tag zusammennimmt, zieht sich ein Muster durch alle Meldungen. Die Frage, wer die Kontrolle behält.
OpenAI baut eigene Chips und kontrolliert mehr Ebenen. ShieldFont holt Kontrolle über die eigenen Inhalte zurück. Perplexity und IBM verlagern Modelle auf eigene Hardware.
Und DuckDB zeigt, dass eine offene Lizenz allein die Unabhängigkeit noch nicht garantiert.
OxAlpha liefert das Gegenbeispiel. Wo Herkunft und Datenfluss unbekannt sind, gibt es keine Kontrolle, nur ein günstiges Angebot.
Die ausführlichen Artikel zu allen Themen stehen wie immer auf saasisttot.de. Das war das KI-Morning-Update. Morgen wieder an dieser Stelle.